Einen wunderschönen guten Morgen. Hört ihr sagt Moin? Ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start, und zwar den guten Thomas. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wenn ich Sie einlade, Herr Nickel, dann sind die japanische Spiele gar nicht so weit entfernt.
Ich dachte, wir reden über Call of Duty, aber okay.
Aber da habe ich das habe ich jetzt schon mit Benny gemacht. Das tut mir so viel leid. Es sind jetzt keine Call of Duties mehr übrig, die wir besprechen können.
Schade, ich dachte, die kommen so oft.
Ja, jedes Jahr. Also, aber dann könnte ich dich ja jedes Jahr nur einmal einladen. Das wäre auch ein bisschen schade. Aber es ist gar nicht so verkehrt, weil Call of Duty ist eine Serie, die oft erscheint, und diese Spieleserie, über die wir reden, hat jetzt auch mittlerweile den 8. Teil erreicht. Was heißt jüngst? Also vielleicht vor ein paar Monaten ist es erschienen. Und zwar reden wir heute über Yeez 8.
Ja. Aber ganz kurz die Korrektur, es spricht sich Yeez.
Yeez?
Ja.
Yeez? Yeez?
Yeez?
Yeez?
Yeez. Ohne J, einfach nur Yeez.
Also man liest Y und dann
ja. Ist es einfach nur... woran das liegt, und zwar Yeez ist, der Name kommt von der verdunkelten Stadt Yeez aus der Legende. Da könnt ihr mal auf YouTube oder auf Wikipedia nachgucken. Das ist eine Legende aus Europa von einer Stadt, die halt so irgendwo vor der Küste versunken ist, die sich eben auch YS schrieb.
Ah,
okay. Weil der erste Teil schon so ein bisschen so, das so ein bisschen drin hat, wurde es eben so genannt. Und seitdem ist der Titel eben geblieben, auch wenn Yeez, also das Land aus dem Spiel, eigentlich nach den ersten beiden Teilen keine Story-Relevanz mehr hat.
Ist aber trotzdem immer noch spürbar, dieser europäische Einfluss, ne? Weil der Hauptcharakter heißt ja auch wie heißt der? Christi irgendwas? Adol Christin. Ist das ein geiler Name oder was?
Auf jeden Fall. Das ist auch so ein Serienmerkmal, ein Markenzeichen, dass ja die ganze Welt von Yeez auf dem antiken Europa basiert.
Genau. Also der europäische Einfluss ist auch spürbar. Adol Christin ist halt auch, es ist auch witzig, wenn die, wenn man es halt auf Japanisch spielt, mit japanischer Sprachausgabe, und dann wird dieser Name immer gesagt, so, das ist dann ist das halt schon für die Sprecher ein ziemlicher Zungenbrecher, weil das halt so ein richtig europäischer Name ist. Sehr, sehr lustig. Aber Yeez 8, um die Leute mal kurz abzuhören. Also hat den Untertitel Lacrimosa of Dana, ist erschienen für die PS Vita und für die PS4 und ist ein Action-Rollenspiel, so wie die gesamte Yeez-Reihe. Und einfach ein Spiel, was wir jetzt trotz des längeren Release-Datums, das ist, glaube ich, letztes Jahr im August oder so rausgekommen, lohnt sich unbedingt.
Ein bisschen später dann für die PS4.
Genau, es lohnt sich unbedingt darüber zu reden, weil Yeez 8 wirklich sehr, 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 sehr gut ist.
Ja. Es bleibt ja auch aktuell davon abgesehen, es ist ja für den Sommer für die Switch angekündigt.
Ja, perfekt.
Und eine PC-Version sollte irgendwann auch zwischen jetzt und Sommer kommen. Die hätte eigentlich vor 2-3 Tagen erscheinen sollen, aber wurde nochmal verschoben, und mal gucken, wann es jetzt da ist.
Genau, und es kam von einem sehr bekannten Entwickler halt auch, also zumindest in Fankreisen oder in Kreisen von Leuten, von Konnoisseuren japanischer Spieler, sind die bekannt. Das ist Nihon Falcom. Die haben halt auch Trails of the Cold Steel zum Beispiel gemacht, was ich auch an vielen Stellen lobend erwähne. Die sind jetzt mit, wo du PC sagst, die haben einige ältere Spiele wie 2.
Ja.
Also das heißt wirklich 2 wie die Zahl, haben sie zum Beispiel portiert für den PC, gibt's auf GOG zum Beispiel zu kaufen oder auf Steam. Und die sind jetzt gerade wirklich auf einem sehr hohen Kurs. Ich habe mir kürzlich noch Tokyo Xanadu von denen gekauft für PS4, ist auch so ein Action-RPG mit modernem Setting. Also jetzt momentan sind die relativ präsent, und die haben halt auch eine lange Firmengeschichte hinter sich. Und Yeez ist halt einfach so eine...
Wie bitte? Damit die längste Firmengeschichte, die wirklich so konsequent durchgezogen wurde. Die wurden nicht verkauft, die wurden nicht irgendwie umgebaut. Die machen im Prinzip seit den frühen 80ern einfach ihr Ding.
Ja, so ein bisschen wie die Dark Souls-Leute, ne? Wie From Software.
Ja, wobei natürlich From Software im Prinzip halt immer so vor sich hin entwickelt hat, und auf einmal sind die mit Demon's Souls groß rausgekommen. Auch wenn Kenner wissen, dass auch ihr Werk vorher ziemlich gut war.
Ja, genau. Also die From Software-Leute, die haben noch so ein bisschen diesen Underdog-Status irgendwie, und Nihon Falcom hat sich einfach den so in einem gewissen Kreis einen Respekt angearbeitet
tatsächlich. Gerade in Japan eben, gerade solche Spiele wie Yeez eben, die sind da auch einfach gnadenlose Kultspiele, weil Yeez im Prinzip so eins der allerersten storylastigen Action-Rollenspiele waren.
Also genau.
Also Zeiten raus, als es bei Nintendo noch hieß, rette die Prinzessin, und dann kam eben Yeez an, auf der damals auch noch auf der japanischen PC-Plattform, und einfach halt richtig große Stories mit Cutscenes rausgehauen.
Ja, und vor allen Dingen halt auch erwachsen erzählt. Also jetzt nicht einfach, wo viele Spiele dann ja doch eher reduziert waren ihrer Geschichte und sehr einfach waren, hat Yeez einfach auch eine komplexe Geschichte gehabt.
Ja. Und
gutes Ding.
Man kann ja mal kurz mal ein bisschen so den Hintergrund bieten einfach, weil wenn man jetzt so hört, IS 8, kann man natürlich fragen, kann ich IS 8 spielen, wenn ich IS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nicht kenne? Und da kann man kurz dazu sagen, kann man absolut, denn die IS-Spiele, das sind so wie die James-Bond-Filme im Grunde. Wir haben
Hauptfigur. Nein, sind sie nicht. Die James-Bond-Filme sind furchtbar. Ja. Aber du meinst aber, dass die in sich geschlossen sind.
Genau, jedes ist in sich geschlossen. Die haben zwar eine gewisse Chronologie, er wird mit der Zeit älter, ja. Aber du musst halt nichts von vorher oder von nachher kennen. Es gibt immer mal wieder eine Anspielung auf einen früheren oder einen späteren Teil, aber die stehen alle erstmal wunderbar für sich. Du musst echt nur wissen, du hast da einen Typen mit roten Haaren, der ist Abenteurer und der erlebt halt einfach Zeug.
Ja, also der Adolf Christine hat so ein Talent, einfach mal auf Schiffen zu boarden, die kurz darauf Schiffbruch erleiden und dann wird er irgendwo an den Strand angespült. Das ist so die Ausgangslage von Yeast 8. Passiert ihm öfter mal. Das ist wie so ein kleiner Insiderwitz, der landet einfach irgendwo. Der wacht am Strand auf und findet sich in einem Abenteuer wieder. Und das ist tatsächlich hier auch so, dass man da wieder diesen Hauptcharakter spielt, aber das ist genau das, was du sagst. Also man kriegt so eine kleine Einführung, wer ist dieser Charakter, was macht der, und aber ansonsten spielt jetzt einfach nicht so eine mega große Rolle, was der vorher erlebt hat. Es gibt dann später im Spiel dann einfach mal so ein paar kleine Querverweise auf frühere Abenteuer, aber das hat keine großen Auswirkungen auf die Geschehnisse, die du jetzt aktuell hast. Also es lässt sich also im Gegenteil, es macht sogar relativ spannend. Also Adolf Christine ist jetzt nicht unbedingt der redseligste Mensch irgendwie, und dann gibt's
halt der typische stumme Held. Der hat zwar mal hier in deiner Zeile, aber der ist mehr eine Projektionsfläche.
Genau, und aber manchmal sagt er dann so Sachen wie so, das habe ich, sowas ähnliches habe ich früher schon mal gesehen, ja. Und so, und das ist dann natürlich für die Fans, die alten Spiele gespielt haben, einfach ein Hinweis, und es bereichert dann die Geschichte an dieser Stelle auch ganz gut.
Für alle anderen ist es so, dass einfach halt die Welt dadurch so ein bisschen runder wirkt auch.
Genau.
Klar ist, es gibt eine Welt außerhalb dem Setting vom achten Teil.
Richtig, und das ist, es trägt zum Worldbuilding auf jeden Fall auch bei, aber das ist jetzt nicht so wichtig, dass man das jetzt irgendwie vorher unbedingt wissen muss. Also eigentlich ist es auch sehr ähnlich, schon fast wie bei Final Fantasy. Da ist es ja noch stärker voneinander von getrennt, aber auch da kann man halt trotz der Zahl sagen, okay, du kannst die Dinge halt auch spielen, ohne irgendwie vorher irgendwas anderes gespielt zu haben.
Ja. Was natürlich auch halt spannend ist, einfach halt, wo sich immer diese Teile einordnen, denn die Ease-Spiele, die kommen nicht chronologisch raus. Zum Beispiel, IS 4 spielt zwischen IS 2 und IS 3, nur als Beispiel.
Was gar nicht verwirrend ist.
Ja, es wird ja immer am Anfang relativ klar gesagt, es ist, er kommt gerade von da und geht nach da, also das ist nicht so dramatisch dann. Eben auch mal an der Stelle stehen.
Ja, also man kann es wohl schon irgendwie chronologisch nachvollziehen, aber es ist wohl, wie gesagt, das ist an dieser Stelle nicht wichtig. Aber IS 8, Lacrimosa auf Dana, ist, wie bitte?
Spielt vor IS 6.
Spielt vor echt jetzt?
Ja.
Also das heißt IS 8 und spielt vor IS 6.
Genau.
Das ist ja völlig verwirrend. Was? Da macht die Nummerierung ja überhaupt keinen Sinn.
Ja, der Ansatz ist ja von den IS-Spielen im Prinzip, dass halt Adol in älteren Jahren dann ein Buch geschrieben hat über seine Abenteuer, die halt Buch für Buch quasi verspielt werden.
Ja, okay, dann gibt das natürlich Sinn. Ja, das ist verwirrend. Wenn man das nicht weiß, dann denkt man, dass der achte Teil halt einfach, dass es halt wirklich so in einer Reihe durchgeht. Okay, dann sind es quasi Episoden aus seinem Leben, ne? Ja. Okay. Alles klar.
Daran sehen, wie alt er jeweils ist.
Bevor wir jetzt das ganze Spielprinzip beschreiben, sollen wir, also ich überlege gerade wegen der Story, ich würde jetzt ganz ungern viel verraten. Ich werfe jetzt aber einfach nur mal das Stichwort in den Raum. Es ist quasi Lost auf Japanisch.
Ja, hat was davon, aber die Story macht im Gegensatz zu Lost Sinn und hat auch eine Auflösung, die den Leute nicht irgendwie mit Fackeln und Mistgabeln auf die Straße treibt.
Völlig richtig. Also über das Ende von Lost reden wir nicht. Sollte man nie reden. Es gibt kein Ende von Lost. Aber es ist so, dass die Ausgangslage, also insofern, es ähnelt sich insofern, weil du, du strandest dort mit einigen Überlebenden und die machen dann ein Lager auf und die sind auf dieser Insel, wo mysteriöse Dinge geschehen. Und dann fängst du an, diese Insel zu erforschen. und stellt fest, dass dort einfach Geheimnisse sind. Die sind ein paar hundert Jahre irgendwie tatsächlich alt. Die liegen weit zurück zu vergangenen Ereignissen. Und da muss ich auf jeden Fall an Lost denken. Das ist ja auch so, dass sie auf dieser Insel stranden und dann finden sie einfach Scheiß, der schon ewig her ist. Der hat aber Auswirkungen auf die Gegenwart. Und das ist hier bei Yeez auch durchaus sehr, sehr ähnlich. Mhm. Und die namensgebende Dana, die Lacrimosa, also Lacrimosa of Dana heißt ja der Untertitel. Das ist eine junge Dame, die in der Lage ist, halt durch, das kann man so viel schon an dieser Stelle schon sagen, die durch Raum und Zeit sich navigieren kann, aus Gründen, die wir jetzt nicht verraten wollen, aber die ist auf jeden Fall deutlich älter, als sie aussieht. Ja. Und das
Wunschtun davon abgesehen.
Wie bitte?
Ich kann es auch nicht auf Wunsch einfach in die Vergangenheit reisen, das macht alles in der Story dann so mit der Zeit Sinn.
Genau, sie ist eine Zeitreisende. Und aber das ist ganz geil, weil du hast dann halt auch mehrere Zeitebenen da drin. Also du kannst, hast halt nicht nur die Zeitebene von Ado Christine, sondern hast halt auch ihre Zeitebene. Und das ist ganz nett miteinander verwoben.
Auf jeden Fall.
Ja, und diese Überlebenden, das ist halt erstmal so die erste Prämisse, herauszufinden, wie kommen die von dieser Insel runter? Die können dann nicht einfach raus, weil es draußen eine Kreatur gibt, die einfach alles, was auch irgendwie nur ansatzweise floßähnlich ist, bootähnlich ist, sofort verschlingt, so eine Art Wächter um die Insel herum, kommen sie nicht einfach dran vorbei. Davon abgesehen müssen sie sowieso erstmal ein Boot kaufen und die sind dann sehr damit beschäftigt zu überleben und du versuchst dann mit einer Truppe von Abenteurern oder Überlebenden, Schrägstrich, je nachdem, wie man das sehen möchte, versuchst du dann durch die Erkundung der Insel dann halt irgendwie da runterzukommen und herauszufinden, wie das dann klappt. So, das sitzt im Groben, weil mehr über die Geschichte zu verraten, wäre auch doof, weil es lebt zum Teil halt auch von der Story. Also, dass die...
Was man auch sagen kann bei der ganzen Geschichte ist, finde ich, die Story braucht so ein bisschen, um in Gang zu kommen am Anfang. Mhm. Aber wenn die erstmal zieht, dann zieht sie auch richtig.
Genau. Und durchaus mit sehr, sehr, also mit so kleinen Episoden, so Mini-Episoden, die jetzt auch nicht unbedingt was mit dem Hauptstrang zu tun haben. Also es gibt dann so ein kleines Intermezzo zum Beispiel mit einem Mörder, der mit dir gestrandet ist. Da gibt es so eine kleine Kriminalgeschichte zu lösen und so. Und das sind halt einfach so kleine und große Probleme, die dann immer wieder auftauchen. Aber so im Großen und Gesamten gibt das dann irgendwie dann auch Sinn. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es die weltbeste Story ist, die ich je in einem JRPG gesehen habe. Aber und auch nicht unbedingt...
Eine Haltungsstory für mich ganz einfach.
Ja, das stimmt allerdings.
Ja, vor allem auch wieder von sympathischen Figuren lebt. Hm.
Ja, die Figuren sind gut, ne? Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen was beschreiben?
Ja, das Schöne ist halt, was halt für mich da unheimlich motivierend ist, die haben so einen leichten Suikoden-Faktor drin, insofern, als dass du halt eine Basis hast, die mit der Zeit ausgebaut wird und dass du immer wieder nach neuen Überlebenden suchst, die dann halt auch deine Basis bevölkern und in ihrer Weise das zum Gesamtbild beitragen.
Genau, also jeder übernimmt
dann und dann hast du irgendwann dann so gute 2 Dutzend Leute in deiner Basis, die auch dann alle einen Charakter haben, die haben einen Namen, die haben auch einen Sprecher und die machen halt eben das Spiel auch wieder lebendig.
Genau, und die haben halt alle irgendwie auch, nehmen dann halt natürlich auch eine feste Rolle ein in diesem Überlebensding, also dann stellt sich halt schnell heraus, dass einige Leute Spezialexperten für ein bestimmtes Ding sind. Einer kann gut mit Waffen, einer kann gut Sachen bauen, die andere kann Sachen schmieden und so. Und so wird dann ein kleines Dorf, das du dann am Anfang, oder dein kleines Lager, das du hast dann sozusagen zu einem Mini-Dorf, wo du dann zurückgehen kannst und da kannst du halt deine Waffen aufrüsten oder sowas irgendwie. Das ist sehr, sehr nett und organisch erzählt, weil du erstmal am Anfang über diese Insel strahlst und versuchst, die Überlebenden zu finden. Und erst wenn du die in dein Camp holst, schalten sich dann so nach und nach dann halt auch die Shop-Möglichkeiten dann irgendwie ganz frei.
Du hast deine Schmiede, du hast dann einen Schneider, du hast einen Händler, du hast jemanden, der dir irgendwelche Tools baut. Mhm. Und einfach nur da und Reisensprüche.
Genau. Die gibt's auch. Also nutzlose Leute, die Ärger machen, die muss es natürlich auch geben. Also es gibt dann auch dort soziale Probleme. Aber das finde ich ganz cool gemacht. Also es baut sich halt wirklich so auf und da fühlt sich dann halt so die eigene Basis dann mit der Zeit auch irgendwie plausibel und heimisch irgendwie an. Aber wie gesagt, das ist nur ein kleiner Teilaspekt, weil es geht halt sehr, sehr stark um die Erforschung der Insel.
Und da ist für mich die nächste Möglichkeit, die mich halt immer extrem motiviert. Mhm. Denn die Insel ist in Abschnitte aufgeteilt. Und jeder von diesen Abschnitten dann, der Dschungel zum Beispiel, der Berghang, dieser und jener Strand und so weiter, die werden eben auch immer mit der Prozentanzeige angezeigt, dass ich immer genau sehen kann, ich habe davon x Prozent erforscht und so viele von so und so vielen Schatztruhen gefunden. Das heißt, ich sehe immer genau vor mir, ob ich irgendwo noch was zu suchen habe oder ob ich sagen kann, so, dieser Ort ist jetzt erstmal für mich abgeschlossen.
Genau. Und die sind, also es ist nicht so eine Open World, die man, wo man jetzt über Stock und Stein trubeln kann, sondern es sind eher so Schläuche, die miteinander verbunden sind.
Auch also sehr breite Schläuche.
Sehr, also genau, also sehr, sehr breite Schläuche, aber schon so so Stücke, so Abschnitte, die schon ja, so einen A- und B-Punkt
tatsächlich haben. Ein designtes Videospiel, würde ich sagen.
Genau.
Weil irgendwie Open World als die Norm ansieht.
Es ist, also ich überlege auch, wie man es vergleicht. Open World ist ja immer so, man sagt ja immer, also man kann frei über diese Insel laufen, man kann so Schnellreisepunkten irgendwie ziehen und so, aber es ist jetzt zum Beispiel nicht so wie bei Xenoblade.
Genau, es ist halt nicht aus einem Guss. Du hast immer wieder halt Ladepausen zwischen einzelnen Abschnitten. Du hast mal einen Blick, du weißt ganz genau, jetzt bin ich, zack, Wechsel von der Küste in den Dschungel.
Genau.
Und ließen wir dann. Aber ich merke halt bei Spielen was Strukturiertes eigentlich ganz gerne.
Das ist schon so eine Struktur, die man halt auch aus anderen Yeast-Titeln so in ähnlicher Form auch kennt. Aber es ist jetzt hier dadurch, dass es eine Insel ist, wo du die Orte auch gezielt ansteuern kannst und die auch einige Mysterien bergen, die in der Story dann irgendwie drin stecken. Es ist halt irgendwie so ganz angenehm organisch miteinander verbunden. Und die Orte sind auch relativ abwechslungsreich. Ne? Das macht richtig Spaß, dir jetzt auf
erforschen. Man denkt zunächst irgendwie, ja gut, Insel, Palmen, Strand, was noch kommt. Und dann kommt noch einiges tatsächlich mit der Zeit.
Oh ja. Also, wie gesagt, es gibt diese Zeitreisegeschichte, also dann gibt es halt, geht es zurück und man sieht dann einfach Orte, die dann halt in der Gegenwart nicht mehr existieren oder die zerfallen sind. Das ist schon mal ziemlich cool. Und dann gibt es halt einfach so zwischen, also hinter dem Palm, hinter dem Strand, echt geile Orte, die auch richtig gruselig teilweise sind. Also es gibt zum Beispiel so eine richtig geile Schlucht. Mhm. Die einfach finster ist. Und bedrohlich. Wollte ich damit ausdrücken. Ich will jetzt gar nicht verraten, warum die bedrohlich ist, aber es gibt dann einfach so, und dann läufst du in die Höhle rein und dann gibt's plötzlich irgendwie so ein Geflecht aus Spinnennetzen, wo du von Abgrund zu Abgrund springen kannst. Also sind einige kleine Überraschungen mit dabei irgendwie. Das macht wirklich Spaß, dann halt die Insel Stück für Stück zu erforschen, weil du immer wieder eine neue kleine Überraschung findest.
Ja. Und vor allem halt auch immer deinen Fortschritt genau sehen kannst. Mhm.
Ja, also es ist ziemlich transparent mit den Informationen. Also es lässt sich jetzt nicht blöd suchen, sondern es sagt halt einfach ganz konkret, hier gibt's was zu sehen und wenn du nicht möchtest, brauchst du dich hier nicht weiter irgendwie aufhalten. Also das ist, da sagt das Spiel halt von vornherein, wo es was gibt und wo es nicht gibt. Also das darf man sehen, wer möchte. Ich finde das aber angesichts des Gameplays ganz gut, weil dann kommen wir zum nächsten Punkt. Eins der wichtigsten Sachen überhaupt bei Yeast ist Kämpfen.
Bevor wir zu den Kämpfen kommen, ich wollte noch kurz erwähnen, auch für das Erforschen haben wir noch so ein Metroid-System teilweise. Wenn du an Orte kommst, wo du genau siehst, da ist was, aber ich komme gerade noch nicht hin, weil mir irgendein Skill fehlt. Dann, wenn du eben später einen Doppelsprung hast oder unter Wasser tauchen kannst, dann weißt du wieder, okay, aha, auf der Karte sowieso war was gewesen, zurückgehen und irgendwas Tolles rausholen. Oder damit kann auch ein ganz neues Gebiet erschließen auf einmal. Macht auch einen Riesenspaß für mich.
Ja, das gibt dir dann natürlich auch einen Grund, zu den alten Orten dann zurückzuziehen. Also wenn du dann
teilweise hast du auch kein lästiges Backtracking. Das heißt, du kannst sehr schnell dahin springen, wo es für dich relevant war.
Ja, also so klassisches Beispiel, da gibt's irgendwie so einen Sumpf, wo du durchgehen kannst und du bist natürlich erstmal damit beschäftigt, den ganzen Gegnern auszuweichen und da irgendwie überhaupt mal zu überleben und dann merkst du, dann ist da eine Art Ranke und die kannst du nur mit einem bestimmten Abenteurer-Werkzeug erreichen, das musst du erstmal ausrüsten und sobald du das bekommst, hast du diesen Punkt offensichtlich bemerkt und kannst dann in späteren Zeitungen dann da hoch und findest da oben noch einen anderen Weg und natürlich dann nochmal neue Gegner und so. Das ist ganz, ganz cool gemacht. Genau, oder Upgrades oder so, das ist dann schon ganz nett irgendwie. Aber Kämpfen ist bei Yeast ganz, ganz vorne, also eins der wichtigsten Sachen überhaupt.
Kein Widerspruch von mir.
Ja, ich dachte jetzt. Also,
die haben ja am Anfang nur durch reines Anrempeln gekämpft in den ersten paar Episoden. Das heißt, du hast wirklich halt nur eine Stick- oder Tastatursteuerung, aber halt keinen Knopf zum Angreifen. Das heißt, du musst Gegner anrempeln. Und zwar immer leicht versetzt, dass du Schaden machst. Das klingt super simpel, aber in der Praxis war es ein unglaublich schnelles Kampfsystem, das so alle Nervfaktoren von anderen Spielen dieser Art komplett ausgeschaltet hat. Natürlich ist klar halt, 2017, 18 kann man nicht mit Anrempeln ankommen. Aber was sie halt beibehalten haben, ist halt diese extrem hohe Geschwindigkeit.
Das müssen wir sich mal überlegen, ne? Also was für ein Pöbelspiel das früher war.
Absolut.
Ja, wenn man das so beschreibt, dann kann man sich das gar nicht vorstellen, aber es war wirklich so, Yeast war früher so dieses Schulter an Schulter anrempeln, war tatsächlich der Teil des Kampfsystems, aber hier ist es halt einfach anders, also hier ist das wirklich ein schnelles Brawler-System geworden, würde ich jetzt schon fast sagen, oder?
Ja, wir haben halt einen Angriffsknopf, wir können springen und wir können pro Figur 4 Special Moves zuweisen, die wir dann mit Schultertaste und einem von den normalen Knöpfen auslösen können.
Und die Steuerung ist erstmal am Anfang auch denkbar einfach. Also es gibt wie dieses Ausweichen ist halt auf eine Taste gelegt. Das kennt man halt aus anderen Brawlern. Dann gibt's halt eine Angriffstaste, die macht auch wirklich nur diesen einen Angriff. Also schon eine Animationsfolge, aber halt natürlich muss er jetzt nicht die riesen Kombos auswendig lernen. Wirklich mannigfaltig werden diese Angriffe dann erst durch die Spezialangriffe, die du halt irgendwie hast. Diese 4. Ja.
Die werde ich auch stärker mit der Zeit dann. Wenn ich einen einsetze, kriege ich dafür Punkte und dann kann der aufleveln irgendwann. Mhm. Und ich lerne dann weit mehr als 4 Moves pro Charakter. Das heißt, ich habe da schon ein ganz ordentliches Aktionspotenzial, mit dem ich gut austeilen kann.
Genau, also du hast 4 Slots, die du belegen kannst mit diesen Fähigkeiten und du kannst dann halt jederzeit ins Menü und diese Sachen dann irgendwie austauschen, wenn du dann merkst, dass du mit einer anderen Technik arbeiten willst. Und du hast immer 3 Leute, aktive Leute in deiner Party, plus weitere dann in deiner, also auf der Ersatzbank sozusagen. Also die Party ist eigentlich größer als 3 Personen, aber du kannst halt einfach mehr da drin haben. Aber mit 3 Leuten kannst du spielen und dann kannst du jederzeit zwischen denen wechseln. Und das ist durchaus wichtig. Also weil der Ado Christine ist zum Beispiel so ein klassischer Schwerkämpfer, ne? Würde ich sagen. Also der ist so wie Link.
Genau, der macht halt auch ein bisschen flächigen Schaden dann. Der hat eine breite, größere Reichweite, nicht Reichweite, eine größere Range quasi, also nach links und rechts.
Und dann gibt's halt die, wie heißt denn diese Frau? Diese Adelie.
Laxia,
genau, stimmt. Laxia ist, wie gesagt, eine Adelsfrau, die auch da mit dir strandet und die hat, das passt ganz gut zu ihr, so eine Degentechnik drauf, also die fechtet die ganze Zeit und ihre Angriffe sind komplett anders. Also sie kann so zustechen, was auf der einen Seite schneller ist, aber dafür ist sie dann gerade so von Seitenangriffen deutlich verwundbarer. Also Ado Christine ist so ein ganz guter Allrounder, der kann halt so ein bisschen so rumswipen und mit dem kommt man ganz gut klar. Und bei ihr ist das so, dass man da doch eher frontal angreifen sollte. Und das unterscheidet sich mit jeder Figur. Also es gibt dann andere Figuren.
Fischer, der hat so einen großen Anker am Anfang, der halt dann so relativ blunt Damage macht und ist langsam, aber kann dafür auch gepanzerte Gegner angreifen. Mhm. Wo man einfach darauf achten muss, einfach, dass halt jeder Gegner seine Empfindlichkeit hat. Manche sind empfindlich gegen Adol-Angriffe, andere halt gegen diese Pacing-Angriffe von Laxia und andere wieder gegen diese Angriffe von dem Fischer.
Und da gibt es dann, da kommen halt noch weitere Figuren dazu, die stehen dir halt nicht immer zur Verfügung, das kommt auch so ein bisschen auf die Story an, aber es gibt zum Beispiel, aber es gibt zum Beispiel einen, der heißt Hummel, also der heißt wirklich so, der heißt halt wie die Hummel, so wird er auch geschrieben, das ist so ein Steampunk-Typ, würde ich sagen, also der hat irgendwie der hat etwas modernere Waffen dabei, der ist besser ausgerüstet als die ganzen anderen Leute, und der hat zum Beispiel eine Schusswaffe. Also der hat wirklich
ein Gewehr. Reichweite dann, aber durch dieser Schuss dauert auch eine Weile, bis er wieder einsetzbar ist.
Genau, aber so, je nachdem, wie du dir der Party dann zusammenstellst, kannst du dann immer zwischen diesen Figuren wechseln. Also wenn du jetzt zum Beispiel den Hummel mit am Start hast und dann hast du irgendwie den Adel als Allrounder und dann nimmst du dann irgendwie noch was Schweres mit, also irgendjemanden, der einfach lange braucht zum Ausholen, dann kannst du jederzeit zwischen diesen Angriffsarten dann sozusagen wechseln. Also es kommt dann sehr viel durch die Personen und diese Dynamik, die ist total gut. Also es ist im Kern einfach. Also es ist, wenn man es jetzt so für sich nimmt, sind die Figuren an sich nicht besonders komplex zu steuern. Das ist aber gut, weil das ganze Gameplay auch super schnell ist. Das ist halt so die Stärke. Also es gibt halt wirklich so Kämpfe, manchmal haut man zweimal drauf, zack, zack, und der Gegner ist tot. Und dann kannst du direkt
so einen Effektgewitter dann. Wenn du gegen große Gegner kämpfst, haust du einfach in einer Tour die Special Moves raus. Und schaust einfach nur halt, damit du den dezimierst mit der Zeit. Das ist schon ein Riesenspaß.
Ja, und das ist halt, also eigentlich, das ist das Komische an Yeez. Man würde eigentlich sagen so, ja, ist sehr einfach gehalten. Und das ist ja, das klingt jetzt erstmal nicht so positiv, aber Yeez kriegt es halt so hin, also es ist halt so designed, dass es zur Stärke wird. Also dieses schnelle Gameplay, das macht einfach so Spaß, da durch die Gegner rein zu pesen. Und es kommt auch vor allen Dingen dann sehr, sehr stark aufs Timing an. Das ist so ein bisschen wie mit der Witch Time bei
Ausweichen dann.
Genau, bei Bayonetta. Da kriegst du ja auch diese Zeitlupe.
Eigentlich.
Ja, ist eigentlich genau dasselbe, oder? Ja. Also
eine Zeitlupe. Wenn du ausweichst, dann kommst du in die Zeitlupe und kannst für ein paar Momente richtig, richtig reinknüppeln.
Genau, und da kommen die entscheidenden Sachen. Je nachdem, in welchem Zustand sich der Gegner dann befindet, also wenn er sich gerade in einem Angriffszustand befindet, der gerade auf dich zu, also draufgesprungen ist, sich in der Luft befindet, oder wenn der gerade in so einer Defensivhaltung ist, löst halt auch unterschiedliche Angriffe und Kombos dann sozusagen aus. Also wenn du zum Beispiel einen Gegner erwischt, der in der Luft ist, dann hat das einen anderen Effekt auf ihn, als wenn der jetzt zum Beispiel dann einfach nur da steht, so. Und das ist das Geheimnis von diesem Kampfsystem. Also es würde dich gar nicht mit so einer komplizierten Steuerung überrumpeln, sondern es geht eher darauf an, dass du im richtigen Moment, zum richtigen Zeitpunkt einfach reagiert hast und dann halt aber auch die entsprechenden Waffen zum richtigen Moment eingesetzt hast und so. Und das ist, eigentlich, das funktioniert wunderbar. Also ja, es macht super Bock.
Natürlich vor allem halt zusammen mit der Musik, die dich die ganze Zeit antreibt.
Oh Gott, die Musik.
Also das ist so ein ganz, ganz wichtiger Faktor, seit dem allerersten Teil schon.
Ja.
Am allerersten Teil hat noch Yuzo Koshiro geschrieben, bei Teil 1 und 2. Der war dann weg, dann hat das andere Team übernommen und die hauen halt für jede Ys-Episode einfach so mit die besten Soundtracks, die überhaupt aus Japan kommen, raus.
Ist ja bei vielen japanischen Spielen so, dass die Soundtracks bemerkenswert sind.
Aber Ys hat nochmal ein Thema für sich, weil die einfach einen anderen Stil wählen, der halt nicht weiter von dem, was Square und Co. machen, entfernt sein könnte.
Ja, ne? Also es ist sehr wenig Klassik.
Ys ist Heavy Metal.
Ja, doch, also es gibt schon klassische Stücke.
Ja, aber nicht viele. Also bei 8 ein paar mehr, aber gerade so, wenn man so Ys 3 anschaut und so weiter, die hauen die Gitarren rein, das ist nicht mehr feierlich.
Der wird geschrammelt, bis der Arzt kommt. Aber das ist geil. Also,
perfekt für dem, was auf dem Bildschirm passiert.
Ja, es ist sehr, sehr rockig. Es ist sehr, sehr tanzbar. Es hat viele Pop-Einschläge, finde ich auch, die Musik. Irgendwie ist sie zwar nicht gesungen, aber es ist viel auch mit
Ys-Tracks auch gesungene Varianten auf irgendwelchen Arranged-CDs.
Ja, aber nicht im Spiel, ne? Also ich wäre mir jetzt jedenfalls nicht aufgefallen, oder?
Nicht im Spiel, nein.
Nee, also höchstens in den Credits oder so, aber ich meine jetzt halt.
Zum Beispiel bei Ys-7 hat ein Instrumentalstück als Titelsong. Wenn man online schaut, der findet das Ding dann auch halt von der Band eingesungen komplett.
Ah, okay, ja. Interessant. Aber es ist halt einfach ein sehr, sehr schneller Soundtrack, der halt sich nicht diesen klassischen Konventionen beugt. Es gibt halt schon klassische Stücke für die emotionalen Momente und emotional wird später halt auch. Mhm. Aber es ist so, dass gerade so, wenn es um Kampf geht und wenn du die Insel erforscht und so, ist es einfach ein sehr schneller, poppiger, teilweise sehr rockiger Soundtrack und das ist ziemlich cool. Also der passt, und vor allen Dingen auch so eingängig. Also das ist irgendwann hat man die Melodie so im Kopf, die summt man dann nach dem Spiel.
Ja. Die ist einfach halt perfekt auch auf die Geschwindigkeit des Spielablaufs angepasst.
Ja, also wirklich sehr, sehr schnell, sehr, sehr viele Beats per Minute und so und echt ziemlich cool. Und Ys hat aber schon immer sehr starke Musik, war auch immer wichtig für die Reihe, aber hier in Ys 8 haben sie dann nochmal wirklich einen sehr, sehr schönen Soundtrack, ohne sich selbst zu kopieren, das finde ich immer erstaunlich. Ja. Also, dass sie es irgendwie schaffen, sich immer neu zu erfinden. Finde ich krass. Aber eine Sache haben wir noch nicht erklärt, nämlich diese Raids.
Ja, das ist so ein Element im Spiel. Ist jetzt für mich so eines der vielleicht nicht so tollen Elemente. Mhm. Und zwar, du hast ja deine Basis im Spiel und die wird immer mal wieder von Monstern angegriffen. Das heißt, du musst dann von da, wo du gerade bist, zurück zu deiner Basis und die verteidigen. Dann kommen Gegner in 3, 4, 5 Wellen angestürmt und du musst halt dann aufpassen, dass sie nicht dein Tor zerstören, sonst hast du einen Game-Over-Bildschirm.
Genau, das ist so eine Art
Es gibt so Tower-Defense-Elemente, weil du auch damit der Zeit deine Verteidigung ausbauen kannst. Du kannst dann sagen, ich möchte Katapulte haben, mein Tor verstärken und noch ein paar Barrieren aufstellen.
Ja, Tower-Defense, ich weiß, ja, doch, also du hast schon recht. Ich habe gerade überlegt, ob das greift. Aber eigentlich hast du schon recht. Also eigentlich sind es Tower-Defense-Elemente.
Ein bisschen Tower-Defense, so ein bisschen, wie heißt das, so Horde-Mode-Stuff irgendwie.
Ja. Wie bei Gears of War so ein bisschen, ne? Oder so, diese Horde-Modus. Also in diese Richtung geht's. Ja, eigentlich ist es ein Horde-Modus. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist halt wirklich so, dass du halt irgendwie angreifende Gegnerwellen abwehren musst. Das ist im klassischen Sinne eigentlich ein Horde-Modus irgendwie. Und das ist ganz witzig. Also es kommen dann einfach so Story-Sequenzen oder so Abschnitte, wo es dann heißt so, oh Gott, die Monster greifen an. Mhm. Und du kannst sie dann aussuchen, ob du dann mit aktiv an dieser Aktion teilhast.
Du musst eigentlich, du kannst nur rauszögern, aber irgendwann musst du es machen.
Ja, also du kannst halt schon das aufschieben, weil du sagst, okay, ich will jetzt doch noch erstmal noch ein bisschen an anderer Stelle weiterspielen. Früher oder später musst du dann halt doch mal so ein Horde-Modus dann irgendwie bestehen. Ich finde den okay. Also der ist jetzt nicht mega geil, also im Sinne von, dass der jetzt irgendwie sowas wie den Horde-Modus aus Call of Duty, weil du das eingangs schon gesagt hast, schlägt. Also so gut ist der nicht. Aber er ist, ich finde es interessant, das mal in so einem japanischen Rollenspiel irgendwie zu sehen. Da war ich selber überrascht, dass sie das überhaupt gemacht haben.
Ein bisschen nervt, wenn du gerade bei Kunden bist irgendwo und auf einmal dann kommt da wieder der Papagei und sagt, wir werden angegriffen.
Ja, also der Papagei des Captains in dem Fall, der kann natürlich sprechen, verlangt nach Keksen und überreicht Informationen. Und der kommt dann manchmal angeflogen und sagt dann, hier gibt's Ärger im Lager, da müssen wir dann wieder zurück. Und das ist vielleicht nicht immer so der günstigste Zeitpunkt, wo das stattfindet.
Na, also es ist natürlich meistens schon so getimt, dass es bei irgendeinem Reisepunkt passiert, aber es muss nicht sein.
Muss auch nicht sein. Und was auch vielleicht nicht immer so optimal gelöst ist, ist, du brauchst, also der Spielfortschritt wird dadurch beschränkt, dass es bestimmte Abschnitte gibt. So, du hast ja vorhin das Metroidvania angesprochen, also es gibt manchmal diese Werkzeuge, die dich daran hindern. Es gibt aber manchmal auch Hindernisse, dem Weg stehen, wie zum Beispiel riesige Baumstämme oder irgendwelche Felsen, und du musst eine bestimmte Anzahl von Überlebenden gefunden haben, damit du die herbeirufen kannst und damit die diesen Stein dann irgendwie auch verschieben oder so. Und ich fand es jetzt irgendwie nicht so plausibel, die ganze Gruppe quer durch den Dschungel zu schicken, damit die einen Stein verschieben.
Ja, das ist ja keine Fragen stellen.
Ja, also das war so komische, also an sich natürlich.
War, also was diese Logik angeht, seit Anfang des Spiels bin ich hier fröhlich am Rumteleportieren und am Schnellreisen, und irgendwo nach drei Vierteln dann wird mir groß eröffnet, ich kann jetzt von Reifen zu Reisepunkt reisen. Das mache ich die ganze Zeit eigentlich schon.
Ja, also da gibt es auf jeden Fall.
Story intern machen.
Ein bisschen ist nicht so. Also so ein paar kleine Ungereimtheiten gibt es auf jeden Fall irgendwie da. Ja, und wenn wir von Ungereimtheiten sprechen, Übersetzung, ne?
Genau, das ist mal so ein großes Thema gewesen, denn die letzten Ys-Spiele, also Ys kamen ja im Prinzip zum ersten Mal in den 80er Jahren zu uns. Beziehungsweise es kam, glaube ich, nur ein Teil zu uns, das war der allererste auf Master System gewesen. Dann kam lang gar nichts. In den USA kam ein Spiel für PC Engine raus und so weiter, für Super Nintendo, bei uns nichts. Dann kam mal in den 2000ern von Konami ein Port von Ys 6. Der war ganz brauchbar. Den mag ich bis heute noch ganz gern. Aber wie gesagt, lang kein Ys, obwohl es in Japan nach wie vor lief. Dann hat irgendwann Exit angefangen, die Dinger, ich sag mal so, konzentriert zu lokalisieren dann. Erst auf der PSP, dann auf der Vita später. Und Exit hat halt eben halt Ys 1, 2 gemacht, die Remakes von Ys 3 und so weiter. Also die kamen alle über die raus, waren alle sehr, sehr rund gemacht und sehr schön. Und dann hat auf einmal Nipponichi sich Ys 8 geschnappt und hat das eben halt zuerst auf die Vita und dann eben auf die PS4 gebracht und hat bei der Übersetzung erstmal schon ziemlich daneben gelangt.
Ja.
Und zwar, also ich verstehe auch nicht, was da passiert ist, die Übersetzung wirkt einfach wie ein Rohstadium. Da hat ein Übersetzer, ist da drüber gegangen, hat alles mal übersetzt, aber dann war anscheinend keine Feinarbeit mehr. Das heißt, so viele von den Sätzen im Spiel klangen so ein bisschen aufgesetzt, unnatürlich. Ortsbezeichnungen klangen sehr seltsam. Zum Beispiel, es gibt einen Ort im Spiel, das ist so ein riesiges Loch im Meer unter einer Stadt. Und das hieß im Original in Japanisch schon auf Englisch Archaeozoic Crevice. Also ne, Archeo, irgendwas, uralte Spalte oder sowas. Und da hat der Übersetzer einfach Archaeozoic Big Hole draus gemacht. Und dieses Big Hole war natürlich dann halt, wurde immer wieder erwähnt und immer wieder Big Hole, was immer irgendwann so unfreiwillig komisch gewirkt hat. Weil wirklich auch ein bisschen zweideutig und hat sich eben ziemlich durchgezogen. Mit diesen unglücklichen Übersetzungen, Figuren haben out of character gesprochen teilweise, es hat unfertig gewirkt. Und das hat den Fans nicht geschmeckt. Und was natürlich wieder bei Nipponichi oft vorkommt, eigentlich, weil Nipponichi machen jetzt nicht die besten Locals auf der Welt, aber normalerweise einfach wird das übergangen einfach. Ja, ist jetzt so, kann man nichts machen. In dem Fall haben aber die Fans auch an Falcom geschrieben. Und offenbar hat Falcom dann Nipponichi ordentlich Druck gemacht, dass das so nicht geht. Deswegen wurden halt für die Übersetzung komplett überarbeitet, alles nochmal verbessert. Es wurden neue Texte eingesprochen und die kamen jetzt vor, ich weiß nicht, wann das online geht, die kamen Ende Januar kamen die als Patch dann für PlayStation 4 und für Vita.
Ja. Das ist auch ganz lobenswert, weil die Übersetzung war wirklich sehr, wie du sagst, also es fällt auch beim Lesen auf, selbst wenn man des Englischen nicht so mächtig ist, sitzt man da und denkt so, ha, holprig. Es war schon so, es war schon irgendwie spielbar vorher.
Automatisch, so ist es nicht. Ich habe auch so mit der alten, habe ich es noch gern gespielt.
Es war schon, also es war jetzt auch nicht, hat das Spiel jetzt nicht komplett kaputt gemacht, diese Übersetzung. Aber ich kann die Fans da total verstehen. Also es ist ja schon, also GS8 ist ja durchaus ein Höhepunkt in der Serie, weil es einfach sehr viele Sachen verändert, weil es nicht mehr umrempeln geht, sondern halt
GS5 abgeschafft.
Ja, ja, aber jetzt, also es ist halt einfach aktuell und auf den neuesten Stand gebracht und es ist halt einfach auch ein Highlight immer wieder, wenn ein neuer Yeast-Titel rauskommt und dass dann die Lokalisierung hat ja doch relativ zeitnah stattgefunden. Also es ist ja ausnahmsweise mal ein Yeast-Titel, wo es jetzt nicht 325 Jahre gedauert hat, bis
der
mal
so ist. In Japan schon eine Weile länger raus, aber die PS4-Fassung ist relativ zügig erschienen.
Genau, also also muss jetzt nicht so lange warten, wenn man es mal mit den alten Yeast Time vergleicht. Und deswegen ist es umso enttäuschender, dass diese Übersetzung am Anfang so ein bisschen suboptimal gehandhabt wurde. Aber da gibt es jetzt halt Nachbesserungen, da gibt es halt diesen neuen Patch. Habe ich noch nicht gesehen oder gelesen, ob das jetzt irgendwie so viel.
Das klingt auf jeden Fall besser. Die Figuren sprechen
der
Charakter. Also Laxia zum Beispiel klingt jetzt auch so ein bisschen nicht abgehoben, aber so ein bisschen drückt dich gewählter aus als vorher zum Beispiel.
Ja, bei ihr ist es ja zum Beispiel total wichtig, weil sie hat ja, wie gesagt, sie kommt aus einem Adelshaus und hat dafür auch eine sehr entsprechende gewählte Ausdrucksweise und das wirkte in der alten Übersetzung, daran kann ich mich erinnern, halt einfach nicht so überzeugend, was sie da gesagt hat.
Nicht wirklich. Was aber auch gemacht wurde, was ich interessant fand, sie haben auch einige Namen geändert dieses Mal, von Original zu Patch, wo ich erstmal überlegen musste, wer ist gerade gemeint und dann erstmal wirklich dann ins Menü gucken, ach, der ist das jetzt, alles klar. Es ist jetzt nicht riesig irgendwie, also zum Beispiel jetzt aus Kathleen wird Catherine zum Beispiel. Ein Typ hieß im Original Kasho, der heißt jetzt Cathew. Aus dem Aaron wird ein Euron, aber es wurde einiges gemacht daran.
Ja, also viel, viel besser angepasst irgendwie so, dass es dem Original dann einfach auch ein bisschen näher kommt und so. Und das ist ganz gut. Und das wäre so ein Schade, weil ich finde halt auch, dass das Spiel so von der Präsentation, also man darf nicht vergessen, das ist ein Vita-Titel. Ich finde, für Vita-Verhältnisse sieht der sehr gut aus.
Ich finde vor allem teilweise wunderschön, muss ich sagen.
Ja!
Die Farben knallen richtig. Es läuft wunderschön 60 Frames und auch auf einer PS4 Pro auch noch in 4K, also.
Also gut, da muss man sagen, die Performance ist richtig gut.
Ja. Und die ist für mich das 9+ Ultra eigentlich. So sehr ich Monster Hunter gerade lebe, die Performance, die hätten die nicht verfestigen können.
Ja, ja, genau. Also Yeast ist flüssig, super flüssig. Flüssiger geht's gar nicht mehr. Also da kann so viel passieren auf dem Bildschirm, es fluppt die ganze Zeit.
Es ist flüssig und bunt und da stehe ich auf beides total drauf. Flüssig, bunt und scharf, das ist auch noch wichtig. Denn zum Beispiel, wenn wir mal vergleichen, jetzt zum Beispiel Ys Memories of Celeseta, das kam vorher auf der Vita raus, das hat einfach komplett unscharf ausgesehen. Die Menüs waren wunderbar, aber Figurenhintergründe, das hat man genau gesehen, die haben gerade einfach halt ihr PSP-Spiel, das Entwicklung war, auf die Vita hochskaliert. Spiel war geil, aber es sah echt nicht schön aus.
Also ich würde nicht sagen, dass das Spiel schlecht aussieht. Ich finde halt nur, dass man sieht, dass es ein portables Spiel
ist. Ja, ich meine, es ist kein Horizon und es ist kein
Final
Fantasy XV natürlich vom Detailgrad her.
Man sieht es halt eben, dass das alles irgendwie blockig ist und dass da wenig Polygone verwendet wurden und so. Und wie gesagt, auf der kleinen Vita sieht das schon ganz cool aus, aber es gibt dann zum Beispiel so eine Prolog-Sequenz am Anfang auf so einem Boot. Ja, ganz fürchterlich aus, finde ich.
Das Boot war natürlich langweilig, weil das Boot ist nach 5 Minuten weg und dann geht's los.
Ja, und dann, also wenn man auf der Insel ist, also die Panoramen sehen schon ganz geil aus, dann sieht das Spiel auch am besten aus, wenn es dann irgendwie so an die Weitsicht geht und man dann wirklich weit gucken kann und sowas alles. Dann gibt's halt so Stellen, dann kommst du in eine Höhle und die Höhle ist wirklich mega, mega trist. Ja, und
PS2-Höhle im Prinzip.
Genau, eine PS2-Höhle, genau.
Und da war Texturen drauf, passt schon.
Ja. Und so sowas gibt's. Also es wechselt halt auch immer. Also es gibt manche Bilder sehen super gut aus und manche Szenen sehen halt wirklich sehr, sehr detailarm aus.
Und hängen, das ist halt das Ding.
Ich wollte halt damit nur sagen, es ist jetzt nicht hässlich. Es ist halt nur einfach nicht die Technik-Sensation, ne? Das soll man einfach
immer arbeiten. Einfaches, aber ein charmantes Spiel.
Es ist nicht sowas wie Final Fantasy 15, wo irgendwie 325 Grafikeffekte drüber liegen, wo sich halt einfach viel Arbeit in diese Engine gesteckt worden ist. Aber das ist auch ein bisschen unfair, das zu vergleichen, weil hier ist halt, wie gesagt, für die Vita ursprünglich entwickelt worden.
Das darf man auch nicht vergessen.
Wie bitte?
Und Final Fantasy sind kleine Entwickler, die können nicht aber mal 500 Leute an das Ding draufhämmern.
Ja, also Trails of the Cold Steel zum Beispiel, was ich ja auch über alles liebe, aber das ist ja auch nicht hübsch. Also es ist halt einfach kein Spiel, wo du sagst, so, wow, die Grafik ist halt super. Sondern es hat ganz andere Stärken. Und bei Yeez ist es halt wirklich, also wie gesagt, die Geschichte ist gut, aber richtig gut ist das Gameplay.
Ja.
Das ist das, was einfach hervorsticht. Und deswegen sollte man Yeez auch hauptsächlich spielen wollen und nicht, weil man jetzt so einen Grafikbrecher wie bei Final Fantasy 15 oder so erwartet.
Was ich
gutes Spiel.
Einfach halt auch, ich finde, die Figuren ziehen halt einfach auch, die sind halt auch einfach sympathisch geschrieben, fast durch die Bank weg.
Ja.
Die sind natürlich auch halt, die verzichten nicht auf Klischees, aber auch wieder wie bei Trails of Cold Steel einfach, sind eben trotz oder auch teilweise wegen der Klischees einfach charmant.
Genau. Und was wir nicht vergessen dürfen, und das können wir nochmal abschließend erwähnen, die Bosskämpfe sind auch geil.
Ja, Bosskämpfe sind großartig.
Yes. Bosskämpfe sind natürlich immer gut.
Ach, in reagieren, ausweichen, dann draufknüppeln.
Und diesen Fett.
Auch noch dann halt deinen Supermove zünden, das ist dann schon einfach eine feine Angelegenheit.
Ja, die sind halt auch groß, ja. Also Riesenspinnen und Riesenmonster und richtig geiler Kram, wo man auch, da muss man auch wirklich überlegen, also sie werden die prüfen auch richtig, was du kannst. Also da werden die Fähigkeiten, die du vorher gelernt hast, werden auch gut abgerufen, da muss man schon ein bisschen rütteln, bis man die hat, aber macht richtig Spaß. Ist sehr, sehr cool, macht richtig Bock. Ha, ein schönes Spiel.
Absolut. Also ich bin echt froh, dass ich's, ich habe es auf der Vita angefangen damals, hat mich auf der Vita nicht so richtig gekickt damals. Einfach eben, weil der Anfang einfach ein bisschen sich Zeit lässt, bis es in Fahrt kommt. Da habe ich es nochmal auf PS4 angefangen. Es ist leider nicht kompatibel in Sachen Safe Games, weil die PS4-Version ein bisschen erweitert ist inhaltlich. Also Cross-Safe ist leider nicht, aber da kann man mit leben. Und dann auf Vita, auf PS4 habe ich dann richtig gepackt tatsächlich.
Ja, du hast natürlich auch, also wir haben ja gesagt, dass die Schnelligkeit des Gameplays natürlich auch wichtig ist und auf der PS4 läuft es mit 60 Frames und auf der PS Vita mit 30 und das merkst du schon. Ist schon unterschiedlich, auch von der Steuerung, also so wie die Figuren reagieren und wie, es ist an dieser Stelle tatsächlich wichtig. Also
es gibt Spiele, da ist...
Ja, sorry? Ja, also es gibt so japanische Rollenspiele, ist es egal. Also ich würde sagen, zum Beispiel bei Final Fantasy 15 oder bei Xenoblade ist es egal, ob es 30 oder 60 sind. Genau, also da gibt's halt taktische Komponente. Es sieht zwar auch alles schnell aus und ist choreografiert, aber da geht's ja eher um die taktische Komponente. Und bei Yeez ist halt wirklich Reaktionszeit und da ist 60 FPS einfach das, was du brauchst.
Ganz genau so sehe ich es nämlich auch.
Ja, und deswegen, also würde ich, das ist auch die Empfehlung. Also unterwegs kann man machen, aber ist wirklich halt eher ein Ding. Also ich würde es auch jetzt trotz der reduzierten Grafik dann einfach auch wirklich für die große Konsole empfehlen.
Ich finde es einfach schön, so ein Spiel auf dem großen Bildschirm mal wieder zu erleben, nachdem die wirklich halt dann jahrelang nur auf Handhelds erschienen sind.
Ja, ne? Die letzten waren alle Vita, ne?
Vita, PSP waren die, ja.
Genau.
Und noch PC teilweise, aber ich bin auch kein PC-Spieler.
Yeez Origins ist ja auch umgesetzt worden für die PC. Das ist
schön, ja. Grafisch viel, viel simpler, aber es geht ab wie Drecksau.
Das kann man sagen. Das ist noch schneller eigentlich. Also Yeez ist da
von E6 und aus in Felgana und die haben sie schon, die beherrschen die Jungs schon richtig.
Ja, auf jeden Fall eine Reihe, die man im Auge behalten sollte. Da werde ich, denke ich auch mal, dass ich dieses Jahr mal irgendwie mal was über Yeez mache, weil das hat durchaus mehr Aufmerksamkeit verdient. Kennen auch nicht so viele Leute. Yeez 8 ist aber auf jeden Fall ein guter Einstieg, also auch ein guter Einstieg in die Serie.
Es steht schön für sich, es spielt sich toll und es wird Interesse auf mehr.
Richtig, genau. Also
der kann dann wirklich dann direkt dann in PSN Store gehen, kann zu Good Old Games gehen und einfach wirklich dann halt für sehr wenig Geld die früheren Episoden runterladen. Die sind eigentlich durch die Bank weg sehr gut gealtert.
Genau. Und Yeez 8, vielleicht noch für Sammler, die Informationen gibt's natürlich auch als Retail-Fassung. In Deutschland glaube ich nicht für Vita, aber es gibt in UK eine Vita-Fassung und es gibt für PS4 gibt es das, glaube ich, überall auf Disc.
So. Wir haben die PS4-Version hier. Wir haben für die Vita haben wir. Moment, da haben wir es. Doch, gibt auch für die Vita eine USK-Fassung.
Gibt's auch als Retail?
Allerdings wird die momentan auch schon bei Amazon für 60 Euro gehandelt. Anscheinend ist das schon ganz gut vergriffen.
Ja, es gibt ja Vita-Sammler.
Aber
und, die,
es gibt auch eine UK-Fassung und ich glaube, da kommt man vielleicht ein bisschen besser ran.
Das glaube ich auch. Okay,
cool. Das macht richtig Spaß. Auf PS4 ein Ticken mehr, aber super sind sie beide.
Genau. Also auf jeden Fall eine Empfehlung für uns, für Leute, die sich für solche Spiele interessieren. Es gibt, glaube ich, auch eine Demo-Version, die man sich runterladen kann. Die ist übrigens scheiße.
Okay, wusste ich gar nicht. Sieh mal eine an.
Ja, ich glaube, es gibt eine, ich habe mir da von Video angeguckt, das ist einfach kein guter Abschnitt, den sie da ausgesucht haben, kann ich gleich sagen.
Von irgendwelchen rollenspielartigen Sachen, auch wenn sie Action sind, sind immer eine schwierige Angelegenheit.
Ja, also Final Fantasy Demo war ja auch scheiße von 15, das Spiel ja gar nicht wieder gespiegelt. Ja. Also das ist bei so großen, komplexen
Spielen. So ein Ding reinwachsen, dass es Spaß macht.
Ja, eben. Also es ist dann einfach, also solche, diese Art von Spielen, die brauchen einfach ein bisschen Zeit und so eine Demo-Version tut's da einfach nicht. Also
schlagen mit Systemen und Moves und Kram.
Ja, genau. Also ich glaube nicht, dass
das normalerweise einfach halt so mit der Zeit dann vom Spiel freigeschaltet wird, dass du auch wirklich den Kram sinnvoll nutzen kannst.
Ja, außerdem braucht so eine Welt, so eine Rollenspielwelt ja auch einfach ein bisschen Zeit, um dich reinzusaugen auch.
Also auch wieder sehr schön an der Welt von IS 8, kann ich nochmal sagen. Am Anfang denkst du halt auch wieder, ne, Insel, Strand, irgendwann hast du halt ein Gefühl für diesen ganzen Ort dann. Wo ist was? Wie hängt was zusammen? Du kennst dich irgendwann wirklich aus, weil du halt immer wieder halt mal zurückkommst, um irgendwie Sachen zu holen, die du vorher verpasst hast.
Ja, ist, also der Ort wird dann irgendwann auch plausibler für dich irgendwie, dadurch, dass du da öfter Sachen irgendwie lernst. Und die Karte ist auch sehr übersichtlich und so. Also das haben sie auch schon echt ganz gut gemacht. Ja, cool. Danke, Thomas, dass du mit mir über Yeast 8 gesprochen hast. Sehr, sehr cool. Dich findet man natürlich regelmäßig schreibend in der Maniac, manchmal auch in der GamePro.
Auch mal, ja.
Ja, und im Internet unter
Twitter findet man mich unter dem schönen Namen @BimboFortuna. Ein Wort.
BimboFortuna.
BimboFortuna.
Eines Tages werde ich dich fragen, was das bedeutet.
Das YouTube kann dir das sehr schnell verraten, tatsächlich. Mehr sage ich gar nicht.
Na gut, dann müsst ihr jetzt alle nachgucken, was das bedeutet.
Wenn ich live erleben will, schreibt sich an der HDA in Dieburg ein. Da halte ich regelmäßig Vorlesungen zum Thema Game Design und Spielegeschichte.
Ja, sehr, sehr cool. Cool, alles klar. Dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen
Jedenfalls.
Tag. Bis dann, tschüss. Ciao.